ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ein Motto von SWR1 Leute-Gast Domitila Barros ist grundsätzlich, finde ich, ein sehr, sehr großes Ziel. Du sagst nämlich, ich will glücklich sein.
Genau.
Das ist dir extrem wichtig. Was bedeutet es denn für dich eigentlich, glücklich zu sein?
Das bedeutet für mich, also ich bin in Brasilien geboren und meine Eltern haben ein Straßenkinderprojekt gegründet, wo die Mehrheit der Kinder dort gelebt haben keine Eltern und noch nicht mal Zugang zum Essen. Und wir waren aber sehr glücklich und wir hatten immer miteinander gespielt. Wir haben unsere Spielzeuge selbst gemacht. Und ich hatte damals schon diesen Anspruch in meinem Leben gehabt. Glücklich sein schien für mich eine von den wenigsten Sachen, die in meiner Macht lag. Egal wie viel Geld ich hätte, ich konnte aufstehen und das praktisch echt zwingen. Mhm. Ich stehe jeden Tag auf, ich bete und dann sage ich, okay, heute wurde ein wunderschöner Tag. Und immer wenn die negativen Sachen kommen, weil die kommen jeden Tag, dann sehe ich, nehme ich wach, aber ich suche bewusst, fast manchmal echt zwingende, dass ich jeden Tag trotzdem diese Highlight habe von diesem Gefühl von glücklich sein.
Aber du sagst bewusst fast immer, also dir gelingt es auch nicht zu 100%.
Die gelingt es nicht zu 100%. Deshalb habe ich zum Beispiel hier diese Tattoo. Die Tattoo heißt Self-Care.
Okay, ja.
Warum? Weil viele Leute glauben an Selbstliebe. Ich liebe mich nicht jeden Tag. Es gibt Tage, ich hasse mich, um ehrlich zu sein. Aber gerade an diesem Tag muss ich mich um mich kümmern. Deswegen Selbstversorgung ist für mich sehr wichtig. Und da geht es auch darum, auch an dem Tag, dass ich gar keine, zum Beispiel diese Woche hat sehr verrückt gestartet für mich.
Warum?
Wir haben ein sehr aufregende Wochenenden mit Wahlen, okay, mit vielen sozialen, gesellschaftlichen Themen, die mich beschäftigt haben. Und ich fange diese Woche an und ich suche auch da, okay, aber was macht mich glücklich? Was konnte für mich diese Woche retten? Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir schon fast genauso agieren und fühlen wie künstliche Intelligenz. Und was für mich am echtesten und am humanen ist, was mich als Mensch wirklich so auszeigt, finde ich, ist meine Empathie. Ich schaffe mich in der Lage, von den anderen rein zu versetzen und auch meine Bedürfnisse und meine Fähigkeit, mich selbst glücklich zu machen.
Du hast bei Instagram, lass mich da direkt drauf einsteigen, diese Woche dann auch deine Verwunderung über die hohen Wahlgewinne der AfD zum Ausdruck gebracht. Macht dir das Angst oder Sorge?
Ja, das macht mir Angst in viele Bereiche. Zum Beispiel ab dem Moment, dass ich mich so äußere bei Social Media, ich verliere auch Kunden. Zum Beispiel, das ist eine wirtschaftliche Frage, wenn ich mich äußere bei meinen Social Media. 1 Million Menschen.
Aber ist ja die Frage, ob du diese Kunden überhaupt haben möchtest.
Genau, nee, das ist genau das. Ich verliere Followers, ich habe 100.000 Followers verloren übers Wochenende, ich verliere Kunden. Aber jeden Morgen, wie gesagt, ich bitte. Und wenn ich bete, ich sage, Gott, bitte schütze mich von allem Böse. Und wenn ich fange, Sachen zu verlieren, glaube ich, ist ein Schutz. Und das ist eine Sache, das schon stattfindet. Aber meine Angst liegt auch daran, ich bin mein Leben lang ein Mensch, der versucht hat, sich zu engagieren von meinen Brüdern und Schwestern. Ich glaube nicht nur an Nachhaltigkeit, ich glaube an Mutter Erde. Und sie hat mir alles gegeben, was ich bräuchte, um glücklich zu sein. Und in diesem Sinn macht mir Angst, wenn ich zum Beispiel gestern auf dem Weg hierher an der Deutschen Bahn von einer Frau angesprochen werde, der mich darum bittet, aufzustehen. Weil ich fahre ja in ein Waggon, das von ihren Steuergeldern bezahlt wurde.
Das hat sie nicht so gesagt.
Aber ich habe auch meine Steuerabrechnung von 2022, weil 23 habe ich noch nicht erhalten, in mein Handy, damit ich auch sagen kann, ich zahle auch Steuer und ich glaube, es ist auch ein cooler Beitrag. Und ich glaube, kommen viele Ängste hoch. Ich weiß nicht nur, ich habe Angst. Und das Interessanteste ist, ich habe viele Freunde, die mir geholfen haben, dass ich die Persönlichkeit entwickeln kann, die ich entwickelt habe. Viele von denen in Deutschland und viele von denen sind über 80 und die haben auch ähnliche Ängste wie ich. Und das, glaube ich, ist wichtig, auch einfach so darüber zu reden. Es ist nicht Trauer oder Vorwurf oder Demütigung. Es ist nur so, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich habe mein Buch geschrieben, ich habe mich in verschiedene soziale Umweltprojekte engagiert, weil ich glaube, alles, was ich hier gelernt habe, hat einen Wert, dass ich teilen darf und will. Und wenn man dann plötzlich anfängt mit den Videos, die man sieht, wo sagt, tararara, tararara, da denkt man so, okay, ist gut, dass es sichtbar wird, weil ich habe das offline erlebt. Jetzt weiß jeder, dass es wirklich da draußen ist. Aber dann, wenn man die Wahlergebnisse sieht und ich zumindest in meiner Umwelt so viele Menschen habe, die wirklich gestern ein bisschen Zeit gebraucht haben, aus dem Bett zu kommen, da hat man Angst, weil in meinem Umfeld komme ich nicht so nah in Berührung damit. Und wenn man über Fakten und Statistik klar gemacht wird, wo, in was für eine Welt man lebt, wie die Werte sind, das macht Angst. Aber Angst ist auch eine Emotion. Deshalb war meine Lösung über Social Media lustig, darüber zu reagieren.
Ganz kurz, das Glück im Leben, hast du das schon gefunden?
Ja, es gibt jeden Tag Herausforderungen, wie ich gerade erwähnt habe. Aber ich würde sagen, ich habe mein Glück gefunden. Und ich glaube, ich habe sie gefunden, als ich gelernt habe, sie ist bei mir und nicht außerhalb.
Träumer oder Träumerin genannt zu werden, das hat schnell, finde ich, etwas Negatives, dass man dann nicht mit beiden Beinen im Leben stehen würde. SW1 Leute, weiter mit Domitila Barros. Du bist in einem brasilianischen Armenviertel einer Favela aufgewachsen. War es früher dein Traum, ein Leben außerhalb der Favela zu führen, zu haben?
Ja, das würde ich schon sagen. Seitdem ich 7 Jahre alt war, habe ich schon davon geträumt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass als ich 7 Jahre alt war, haben wir eine Gruppe von deutschen Studenten in dem Straßenkinderprojekt bekommen, die uns geholfen haben über ein halbes Jahr. Und ein von diesen Studenten ist in demselben Jahr 2-3 Mal zu uns nach Brasilien gekommen. Und meine Oma, sie war Analphabetin, hat 10 Kinder zur Welt gebracht und war noch nie am Strand, obwohl wir an der Küste leben. Und ich fragte ihn, wo ist Deutschland, dass du so oft kommen und gehen kannst und wir bewegen uns nicht? Und dann meinte er, nein, Domitila, es geht nicht um die Entfernung. Ich bin eine Deutsche, ich Student und ich kann deshalb für meine Forschung etc. Das heißt, der Staat unterstützt mich sogar. Und ich meinte, wenn ich groß bin, will ich eine deutsche Studentin sein, damit ich auch hin und her darf.
Ist es für dich was Negatives, wenn ich dich eine Träumerin nenne?
Nee, für mich ist nicht. Für mich ist ein Kompliment. Ich fühle mich Mensch, ich fühle mich authentisch, ich fühle mich Human, wenn jemand mich als Träumer nennt. Ich verstehe es aber, hat lange gedauert, aber ich habe mittlerweile verstanden, dass für viele Menschen träumerisch zu sein bedeutet Realität fern, bedeutet jemand, der sich versteckt vor die Welt, so wie es ist. Aber für mich war das Träumen, was mein Leben gerettet hat, hätte ich geglaubt, dass ich geboren worden bin, um zu verhungern, um von Gewalt zu überleben und wegzurennen und in einer Favela aufzuwachsen, wo keine Polizeistation gibt, wo keine Schule und die Menschen den Müll essen, dann wäre ich heute nicht hier. Ich glaube, das war das Träumen, ist alles, was ich heute erlebt, gab es nicht in meiner Realität, als ich Kind war. Noch nicht mein Fernseher, weil wir haben keinen Fernseher gehabt, kein iPads, kein Computer. Meinen ersten Computer habe ich bekommen, als ich meinen Master angefangen habe. Das heißt, ich hatte meine Fantasie. Und in meiner Fantasie und mein Glaube. Und da habe ich immer gedacht, ich bin und zwar hier, mitten in den Trash, mitten in dem Müll, in diese Müllberge geboren, aber ist nicht. Und ich wusste ganz tief drin und ich habe geträumt. Und viele Menschen haben versucht, mir zu überreden, Träumen groß ist Sache für dumme, unrealistische Menschen. Träume ist total Realität fern. Aber ich durfte meine eigene Realität kreieren, indem ich geträumt habe. Und ich glaube, Menschen, die glücklich sind und Menschen, deren Träume verfolgen, die haben keine Zeit, sich mit Bösartigkeit vor anderen zu tun oder überlegen oder strategisch. Ich sage es auch, ich liebe es, organische Entwicklung. Ich bin eine gute Strategin, ich bin eine Unternehmerin, ich habe ein Eistee in Deutschland rausgebracht und wir haben eine 5-stellige Summe gespendet an eine deutsche Nichtregierungsorganisation mit einer guten Strategie. Nichtsdestotrotz, was ich mag, ich kann strategisch sein, was ich mag und was ich glaube, ist Träume, glücklich sein und organische Entwicklung. Wir haben zu viele Jahre versucht, Sachen zu erzwingen mit Strukturen und Strategie, was super ist. Man kann auch Manipulation in bestimmte Bereiche auch nennen. Aber ich merke gerade, diese Privileg, die wir haben, es gibt schon alles auf der Erde, genug Klamotten, genug Essen, genug everything. Wir teilen falsch, ja. Wir haben verurteilen, ja. Und dann stellt ihr mal vor, wenn man einfach mit den Ressourcen, die man schon sowieso hat, ein bisschen fairer damit umgehen konnte und darüber hinaus seinen Fokus darauf legt, nicht je mehr genauer, präziser, perfekt wie ChatGPT zu sein, sondern anstatt dessen zurückzukehren zu der Menschlichkeit, die wir haben und unserem Bauchgefühl zu folgen. Wann war das letzte Mal, dass du dein Bauchgefühl gefolgt hast?
Oh, das ist eine Fangfrage, ne? Kann ich dir so aus dem Stegreif nicht sagen. Also ich bin, glaube ich, eh nicht der Kopftyp, dass ich eher meinem Bauch folge. Aber jetzt so das eine Mal kann ich nicht benennen.
Vielleicht sollten ein oder andere Zuschauer und Zuhörer jetzt auch nochmal in sich reinkehrt und überlegen, warum bekommen wir Angst, unserem Bauch zu folgen.
Lass mich einmal diesen Begriff Träumer aufnehmen nochmal. Das mit der Träumerei, das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch dein Leben. Dein Buch heißt Rebel Dreamer, die rebellische Träumerin, da erzählst du deine Geschichte, aber du wurdest als 15-Jährige mit dem UNESCO Millennium Dreamer Award ausgezeichnet. Wofür?
Das ist eine von den schönsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Als ich 15 Jahre alt war, hat die UNESCO mich eingeladen in die USA und hat mir die Millennium Dreamer Awards gegeben, weil ich damals schon 3 Jahre lang auf den Straßen von Brasilien Straßenkindern Lesen und Schreiben beigebracht habe durch Tanzen und Theater. Als ich 7 war, habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und dadurch durfte ich Wissenschaftlerin sein. In meiner Realität, ich durfte nur Opfer sein, aber in dem Theaterstück, ich durfte sogar Prinzessin. Und das war super. Und da hatte ich gedacht, ich konnte die Kinder lesen und schreiben beibringen mit diesem Werkzeug.
In einer Favela in Recife hineingeboren wurde SWR1 Leutegast Domitila Barros. Beschreib uns mal bitte, was es heißt, in einem solchen brasilianischen Armenviertel groß zu werden. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angerissen, aber was war das für dich? Spielzeug selber gebastelt oder selber gebaut aus Müll, hast du eben schon gesagt. Was gehörte noch dazu?
Ich bin in dieser Favela, ich bin im Morro da Conceição geboren und in einer Favela namens Linha do Tiro aufgewachsen.
Das Schusslinie.
Ist, genau, das ist auf Deutsch übersetzt Schusslinie aufgrund der Gewalttätigkeit. Das heißt, für mich als Frau sind viele Gefahr, die auch zusätzlich kommen. Das heißt, wenn es dunkel ist, fühlte ich mich nie in meiner Kindheit oder Jugend sicher, dass ich draußen alleine wäre. Mein Vater hätte auch nur zugelassen, wenn ich mit meinen Cousins oder meinen großen Bruder, oder mit nicht meinen großen, meinen jüngeren, aber ist größer als ich, ja. Bruder unterwegs wäre. Und man muss sich so vorstellen, dass die Geschichte, die meine Oma mir erzählt hatte, war, dass als die brasilianischen Sklaven befreit wurden, die sind zu dem Hügel gegangen und zu den Bergen, wo die den möglichen Gefahr von der Ferne sehen konnten.
Um Ausblick zu haben.
Ausblick zu haben. Das heißt, die sind darauf gegangen und haben mit den Sachen, die hatten, deren Zuhause aufgebaut. Das sind Bretter, paar Plastik, Restmüll. Daraus haben die deren Häuser gebaut. Das war damals, als die Sklaven befreit wurden. Heute in Brasilien sind diese Favelas riesigen Komplexen. In der Regel sind die auf Rügen oder Bergen, wegen diesem Hintergrund. Und dort leben die Menschen in extremer Armut. Das heißt, es gibt kein fließendes Wasser. Die Häuser gehören uns nicht. Das heißt, wenn jemand mir einen Brief schicken will, ist auch unwahrscheinlich, dass du den Brief erhalten kannst, weil du und deine Existenz steht nicht in den Dokumenten. Mhm. Und in diesen Favelas muss man sich auch vorstellen, in Schusslinien zum Beispiel, es gibt kein fließendes Wasser, kein Kindergarten, keine Polizeistation. Die Menschen haben selber Kanäle gebaut, damit der Müll praktisch von oben nach unten transportiert wird. Und wenn es regnet, es ist jeden Winter, soweit ich denken konnte, so gewesen, dass meine Brüder und Schwestern deren Zuhause verloren haben.
Weil alles weggespült wurde.
Und die Häuser, die sind aus Bretter und Plastik und Restmüll gebaut. Das heißt, wenn es regnet, der Sand von den Bergen rutscht, somit rutschen die Häuser auch. Und das trägt dazu bei, dass die Menschen, die keine Ressourcen haben, entweder auf der Straße leben müssen oder die nicht auf der Straße leben und ein bisschen privilegiert sind mit Restmüll, um ein eigenes Haus zu bauen in den Favelas. Und ich glaube, was auch ein Favela so kennzeichnet ist, ist, dass es die Regel müssen wir selber bilden. Ne? Man kann sich so vorstellen, die Kinder zum Beispiel in dem Straßenkinderprojekt, das meine Eltern gegründet haben, wenn die zu uns kommen, in der Regel haben die keine Geburtsurkunde. Viele Leute, die sich mit Brasilien auseinandersetzen, wissen, dass ein riesiges Thema in Brasilien ist Polizeigewalt und auch viele Kinder, die auf der Straße leben, werden ermordet. Es gibt Filme darüber, bei Netflix zum Beispiel.
Aber das heißt, eigene Regeln, dann ist man schnell bei der Stärkere überlebt.
Leider. Und das heißt aber auch, dass wenn wir als Volk, wenn wir als Bürger, wenn wir als Community uns nicht zusammentun und uns unterstützen, gibt es keinen, auf den wir uns verlassen können.
Du hast eben schon so ein bisschen deutlich gemacht, wie aktiv du ja bist und das schon eigentlich sehr, sehr früh warst. Du hast bist mit Armut, Hunger, Brutalität und Gewalt, wie du auch gerade deutlich gemacht hast, in deiner Favela sozusagen groß geworden. Die gehörten zum Alltag, aber du hast mit 10 Jahren so eine Art Nagelstudio aufgemacht für Freundinnen und Freunde. Und der Geruch von Nagellack und Nagellackentferner, der hängt dir auch jetzt immer noch in der Nase, weil du ihn verbindest mit einem Ereignis, aber das ist alles andere als ein gutes. Was ist passiert?
Genau, ich habe auch immer schöne gemachte Fingernägel,
sehr gut,
muss
ja.
man auch, das ist ein Spaß. Spaß zur Seite, aber das Thema ist immer noch glücklich werden und glücklich sein trotz den Umständen. Deshalb versuche ich immer so das Lustige daraus auch mitzubringen, ist, dass ich habe mit 10 angefangen, weil ich bin in einer Favela geboren, aufgewachsen, wo kein fließendes Wasser etc. Aber ich habe immer mich gerne gemocht und ich mochte mich auch hübsch zu machen und ich wollte, dass nicht direkt sichtbar ist, wie arm ich bin oder woher ich komme, unter welchen Armutsverhältnissen. Somit hatte ich freitags regelmäßig mit meinen Freunden gegenseitig, haben wir einander die Fingernägel gemacht. Und in Brasilien, es gibt auch einen sehr interessanten Dokumentarfilm, das heißt Tropa de Elite. Es gibt eine bestimmte Polizeigruppe und die sind erlaubt, Menschen umzubringen. Wenn es hart auf hart kommt, dürfen die das machen. Und wenn die das machen, die gehen nicht in Gefängnis. Und das ist eine sehr schwierige Nuance zwischen Bürger und dieser Art von Polizei. Als ich 12 Jahre alt war, war ich mit meiner Freundin am Spiel und meine beste Freundin ist vor meinen Augen von einer Polizei ermordet worden. Oh, Entschuldigung, sie ist nicht ermordet worden. Sie ist betroffen worden von einer verlorenen Kugel, weil sie in der falschen Ort, in dem falschen Augenblick war. Und
aber es war nichts anderes als
das,
Mord.
Ja, ich muss bloß immer ganz genau darauf achten, wie ich das formuliere, weil es die Geschichte wiederholt sich. Und ich habe immer noch meine Familie, mein Cousin in Brasilien, schreibt auch in meinem Buch, mein Cousin, ich habe die Erfahrung gemacht, als ich 12 war, mein Cousin hat die Erfahrung, nicht mein Cousin, mein Neffe, Verzeihung, mein Neffe hat die Erfahrung gemacht, als er 10 war. Das heißt, es konnte man fast behaupten, es verschlechtert sich. Und als das passiert ist, hat mein Eltern mich sofort in die Therapie geschickt, etc. Aber sehr schnell hat mein Vater mir die Frage gestellt, möchtest du dein Leben lang ein Opfer deiner Geschichte sein?
Oder?
Oder möchtest du die Hauptdarsteller deiner Geschichte sein und diese traumatische Erfahrung nutzen, um anderen Kindern zu retten, dass dasselbe passiert?
Und dafür hast du dich entschieden.
Und dann seitdem nicht mehr aus der Bühne unter.
Domitila Baraus hat den SWR1-Leute eben schon erzählt, nach dem Tod ihrer besten Freundin, da warst du 12, hast du dich eben nicht für die Opferrolle entschieden, sondern für die Hauptdarstellerin in deinem Leben, die auch was verändern möchte. Ich glaube, du darfst mir gerne widersprechen, wenn es falsch ist, dass du in finanzieller Armut aufgewachsen bist, aber dafür in familiärem Reichtum?
Ja, das glaube ich, ist wirklich was meine Rettung und was mir auch geholfen hat, mich selbst kennenzulernen. Meine Eltern, die haben mich gelassen, dass ich die Frau werde, die ich gemeint war zu sein. Und das ist das Glücklichste, was ich behaupten darf, wenn ich so rückblickend mein Leben nochmal anschaue. Und ich habe mit meiner Mutter neulich gesprochen, weil meine Eltern haben das Buch natürlich noch nicht gelesen, weil die sprechen kein Deutsch. Das Buch gibt es erstmal nur auf Deutsch. Und wir haben aber einen Teil davon, habe ich übersetzt und wir haben geredet. Und meine Mutter war selbst überrascht, weil wir sind auch nur eine Familie. Wir sind nicht immer, hey, wir haben auch unsere Momente. Ne? Ja. Meine Mutter, was, das hast du über mich geschrieben? Oh mein Gott. Und ich meinte, ja Mama. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, dass als die bösen Stimmen mich angeschrien haben, hat meine Mutter mich so laut applaudiert, dass ich kaum Ohren hatte, für das Böse zuzuhören.
Übertönt.
Übertönt hat sie das. Und ich glaube, das ist ein extrem. Ich habe selber kein Kind, oder ich habe keine Kinder, ne? Und wenn ich so überlege, ich finde, das sind die Sachen, die mich gestärkt haben. Und dass ich glaube, heute, Gott sei Dank, lebe ich in einer wohltuenden Gesellschaft. Ich kann mir viel mehr leisten als meine Kindheit. Nichtsdestotrotz habe ich immer dieses Gefühl, sogar wenn heute mir alles weggenommen wurde, ich würde schaffen, von null alles wieder anzufangen.
Weil du es schon mal geschafft hast.
Ja.
Was haben dir deine Eltern noch vorgelebt?
Ich glaube, was meine Eltern, zwei Sachen, die mir vorgelebt haben, dass ich jetzt erst gecheckt habe, wie wichtig das waren. Zu einem, die waren ehrlich zu mir. Die haben mich nie geschönt von der Realität. Mhm. Und die haben nie, was wir in Deutschland kindergerecht übersetzt, die Realität. Weil ich bin ein Straßenkind mit 5000 Kindern groß geworden. Und ich habe Kinder kennengelernt, die gerade zu uns gekommen sind, weil die waren Kind genauso wie ich, aber die müssen sich prostituieren zum Beispiel. Ich hatte Kind gesehen, die kam und die hatten einen verletzten Kopf und Tiere schon da drin waren, weil keiner sich darum gekümmert hatte.
Und das gibt es immer noch.
Und das gibt es immer noch. Und wenn meine Eltern gesagt haben, nein, sie weint, weil, nee, sie haben mir gesagt, Prostitution, was ist das? Und es war vielleicht zu früh, aber ich lebe in dieser Welt. Wenn ich nicht mich schützen kann und nicht verstehen kann, wäre noch schwieriger für mich, weiß ich jetzt. Und das war sehr wichtig, dass die ehrlich zu mir waren und mich nicht geschönt haben, so dass ich mich vorbereiten könnte von meiner Realität, egal wie schwierig war oder wie groß die Herausforderung. Und das Zweite, dass ich glaube, auch dass meine Eltern mir mitgegeben haben, das für mich sehr wertvoll war, ist, dass die haben sich entschieden, das Straßenkinderprojekt zu gründen und das ist deren Lebenspriorität. Ich habe auch gecheckt, das bin ich nicht, ist das Projekt. Ich bin nur noch ein von den Kindern, die gerettet werden soll, aber die Leute gab es Millionen. Aber das heißt es auch, die haben mir komplett Freiheit gegeben, zu checken, wer bin ich, was bin ich und so weiter. Ich habe immer noch schlecht gewissen, weil ich denke, ich sollte viel mehr helfen, als ich tue, weil meine Eltern leben mit den Kindern bis heute. Und meine Mutter fragt mich immer, warum? Das ist doch nicht dein Leben. Und dieser Satz rettet mich jedes Mal, weil ich meine Eltern so liebe und so dankbar bin. Ich habe eine emotionale Verbindung mit denen. Und es war manchmal schwierig, wenn ich so gedacht habe, okay, aber wie kann ich meine eigene Realität? Und ich will zum Beispiel Schauspielerin singen, Instagram. Meine Mutter hat gesagt, Instagram ist das Dummste auf der Erde. Aber sie hat mich nie verurteilt. Und stattdessen hat sie einen Account gemacht und jeden Mal, wenn ich was poste, die ersten Kommentare ist von meiner Mutter. Sie weiß nicht so genau, ob ein Kommentar oder eine Nachricht war, aber sie ist da. Und ich glaube, das war wichtig, weil wenn ich mich erzwungen hätte, die Füße stapfen von meinen Eltern nachzugehen oder das, ich habe zum Beispiel eine Freundin, sie gehört zu einer extrem reichen Familie. Und sie hat mir was gesagt, das ich nie so verstanden hatte. Sie meinte, Domitila, ich verstehe, warum du so glücklich bist, weil du übertriffst immer alle Erwartungen. Die Leute, bei mir, weil ich unter Anführungszeichen alles habe und mit alles aufgewachsen bin, die Leute erwarten viel von mir und wenn ich nicht on top bin, dann habe ich irgendeine Enttäuschung sozusagen. Ne? Aber bei dir ist wirklich so, dass ich bin ehrlich über meine Realität, ich glaube, ich bin immer noch bodenständig, ich sage, ich glaube, weil so sehe ich mich, vielleicht sehen mich andere Leute. Aber die Leute erwarten sehr oft gar nichts von mir. Oh, das arme Mädchen, sie kommt jetzt aus der Favela, hat gerade Deutsch gelernt, aus dem Boot ausgestiegen, so gefühlt. Ne? Und dann komme ich und egal, was ich mache, sehr oft ist eine positive Überraschung in so einem Kontext. Und da habe ich auch gemerkt, das kommt von meinen Eltern, weil meine Eltern haben mich nie solche Standards gegeben. Ich habe Gott sei Dank mit 15 UNESCO Award, letztes Jahr habe ich in Cannes Award. Meine Eltern, ist alles egal. Die wollen das nicht. Die lieben mich nicht wegen den Awards und so weiter. Aber ich mag das. Ich liebe es, wenn ich beweisen kann, ich habe mich angestrengt und guck mal, jemand hat es gesehen und unterstützt. Und dann kann ich anderen zeigen, guck mal, es gibt Hoffnung. Und wenn man sich anstrengt, wird was. Und ich durfte nur das sein, weil meine Eltern mir erlaubt haben.
SWR1, Leute, weiter mit Domitila Barros, eine Frau, die laut wird für die gute Sache, damit wir dir auch zuhören. In Brasilien geboren und aufgewachsen. Welche Eigenschaften an dir sind, würdest du sagen, typisch brasilianisch? Ob gut oder weniger gut?
Ich glaube, ich würde behaupten, das ist typisch Brasilien, diese Offenheit. Mhm. Ich gehe auf die Leute los und dann bin ich überrascht, wenn die Leute nicht verstehen, warum ich so durchgedreht auf denen loskomme.
Okay. Das ist das, was wir eben schon hatten, was Annette Frier auch gesagt hat, so ein bisschen locker, ein bisschen verrückt.
Ja, ich erlebe als positiv.
Positiv bekloppt.
Ja, positiv bekloppt, diese Offenheit. Und ich glaube, was auch ich aus Brasilien mitbringe oder dass ich jeden Tag merke, ich nutze es in meinem Alltag, sowohl beruflich als privat und hilft mir sehr, ist, dass mich nicht so ernst nehmen. Mhm. Zum Beispiel, ich bin eine Buchautorin, aber ich mache auch dumme Videos bei Instagram und ich meine echt dumm, weil ich weiß, die sind ja lacher dumm. Aber dadurch bekomme ich die Aufmerksamkeit von einer neuen Zielgruppe, die dann mein Buch entdeckt und vielleicht auch sich mit den Themen auseinandersetzt.
Und auch andersrum. Ne?
Und auch andersrum. Und ich glaube, wenn ich mich ernst nehmen würde und sage, okay, ich bin ein Master of und ich mache jetzt nur Wissenschaft und so weiter, ich wäre unglücklich, weil ich liebe es auch ein bisschen Party, ein bisschen lustige Videos, ein bisschen Reisen. Und ich glaube, immer wenn ich damit konfrontiert werde, wie glaubwürdig, wie tiefgründig, ich sage, Domitila, nimm dich nicht so ernst. Mach so gut, wie du kannst. Mach langfristig, wie ich gesagt, bald zelebriere ich 25 Jahre, dass ich awarded worden von der UNESCO, weil ich Straßenkinder Lesen und Schreiben beigebracht habe. Das ist ein Fakt. Wenn nicht cool ist, weil ich so lustig bin oder das, ist okay, leben und leben lassen. Aber ich glaube, wenn ich mich zu ernst nehmen würde, wäre ich halb so glücklich, weil viele Sachen entstehen spontan. Ich sage auch immer, das ist typisch brasilianisch, ich lasse Zeit für Spontanität. Ob es Arbeit, ich komme manchmal früher bei der Arbeit an, nur um glücklich zu sein. Gut. Weil ich weiß, ich muss Zeit einplanen, damit irgendwas Gutes mir passieren. Weil wenn ich komme und direkt Termine und Randale, Meetings, Entscheidungen, Meinungsunterschiede und etc., wann ist die Zeit eingeplant, um glücklich zu sein? Und das nicht ernst nehmen, Zeit einplanen, um glücklich zu sein, glaube ich, habe ich aus Brasilien mitgebracht und tut mir gut.
Ich glaube, jeder von uns hat auch irgendwo so eine verrückte Seite in sich. Es ist halt nur die Frage, ob man die wirklich auslebt oder ob man die unterdrückt. Ne? Also ich glaube, das ist, dass man, wenn man sie nach außen trägt, ist es deutlich gesünder. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, in Deutschland auch mal eine Zeit lang brasilianische Fußballer betreut?
Ja, ich liebe Fußball.
Hast du denen Sprachunterricht gegeben oder hast du denen geholfen, sich grundsätzlich hier leichter zurechtzufinden?
Das war so, ich habe meinen Master an der Freien Universität Berlin absolviert und damals gab es ein Seminar und das hieß tatsächlich Fußballwissenschaft. Und ich dachte, oh mein Gott, dafür liebe ich Berlin in Deutschland.
Genau.
Hier bleibe ich. Und genau, und ich habe dann mit dem Roland Bischoff, er ist der Gründer und Präsident von Deutscher Fußballbotschafter, kennengelernt durch das Studium. Und dann habe ich ihm angeboten, dass ich gerne ein Mentoring bei ihm machen würde, damit ich verstehe, wie in der Praxis in Deutschland die Sachen funktioniert. Ich bin zu ihm gegangen und meinte, Roland, ich arbeite umsonst, ich mache alles, aber du musst mir nur beibringen, wo lange es geht. Und er, du bist ein bisschen locker.
Da haben wir es wieder, ja.
Da haben wir wieder. Aber ich habe geträumt und bin hinterher gerannt. Und da hat sich so ergeben, dass ich habe geholfen, verschiedene Vereine, aber auch teilweise Internaten in Europa, brasilianische Talente zu entdecken, die in Europa vielleicht eine Fußballkarriere hätte machen können. Das war eine von den Tätigkeiten, weil mit jungen Menschen kenne ich mich sehr gut aus in Brasilien, weil ich selber aufgewachsen bin und so nach Deutschland kam. Und danach hat sich herauskristallisiert, dass viele brasilianische Fußballspieler in Europa, die sind großartige Fußballspieler in Lateinamerika, aber wenn die nach Europa kommen, die haben große Schwierigkeiten mit Ernährung, Disziplin, Regelung. Ich werde nie vergessen, ich habe mit einem Spieler gearbeitet, der sehr erfolgreich ist heute, ich darf den Namen nicht erwähnen, und er hatte nie verstanden, warum er stundenlang Flanke üben musste. Weil er hat ein Probetraining in Hamburg gehabt und es war zum Beispiel so 3 Stunden Flanke. Schießen, schießen, der Mitila, wann hört das auf? Und ich meinte, warte, mach einfach, was die sagen. Und das war danach so. Und jetzt zum Beispiel, ein konkretes Beispiel. Es gab eine Situation, wo einige deutsche Brands mit zum Beispiel mit Neymar oder mit Vini Junior arbeiten wollten. Und da muss man auch tatsächlich Werte übersetzen, Deadlines und vor allem etwas, was ich in Deutschland gelernt habe. Und seitdem läuft Business richtig gut. Zuverlässigkeit.
In Sachen Fußball darf ich dich vielleicht auch auf eine Sache ansprechen, sehr emotional, das 7:1 der deutschen Mannschaft. Es tut mir leid. In Brasilien gegen Brasilien bei der WM 2014. Was hat das mit dir gemacht?
Ich lache, aber das ist nicht lustig. Ich rede die ganze Zeit darüber, wie kann man glücklich sein? Und dann kommt so eine traumatische Erinnerung. Nee, das war sehr schwierig für uns Brasilianer. Das heißt, es war wirklich so, dass in fast alle Zeitschriften der Cover, erste Seite, war einfach alles schwarz. Für uns war wirklich Trauer, weil über die Geschichte, das war eine Sache, dass wir gut konnten. Ne? Wir konnten gut Fußball spielen. Wir sind vielleicht ein bisschen loco etc., aber Pelé hat uns gerettet und wir konnten richtig gut Fußball spielen. Und als wir dann 7:1, das hat wehgetan. Das Schönste dabei war aber, wie der deutsche Nationalmannschaft und der ehemalige Trainer auch so damit umgegangen ist. Die haben richtig wunderschöne Aktionen gemacht und waren richtig so nett. Und das hat viel, glaube ich, dieses Spiel dazu beigebracht, dass beide Kulturen sich ein bisschen vereint. Weil Fußballliebe ist größer als viele andere Liebe, habe ich mittlerweile gelernt.
Das stimmt. Und die gibt es halt in Brasilien und in Deutschland. Pünktlichkeit ist ja weltweit so ein Ding, was man uns Deutschen zuschreibt. Ist ja ehrlich gesagt auch ganz gut, wenn man sich vielleicht an so eine zeitliche Abmachung hält und sich darauf verlassen kann. Ist bei SWR1 Leutegast Domitila Barros nicht anders. Diese Eigenschaft, hattest du die schon immer oder hattest du die angeeignet, Pünktlichkeit? Oder bist du gar nicht pünktlich?
Ich bin sehr pünktlich.
So,
ich habe mich angeeignet.
Pünktlich hier?
Ja, sehr pünktlich, sehr, sehr pünktlich. Ich habe es gelernt, um ehrlich zu sein, pünktlich zu sein. Ich bin, zurück zu der Geschichte.
Ja,
in dem Jahr 2006 bin ich nach Deutschland gekommen, zu mir studieren. Ich habe in Berlin meinen Master absolviert an der Freien Universität Berlin. Und ich werde nie vergessen, im Jahr 2006, als ich nach Deutschland kam, habe ich gelernt, pünktlich zu sein, danke der Deutsche Bahn.
Weil Deutsche Bahn?
Damals war richtig pünktlich. Okay, gut, ich war hier, ich habe es erlebt.
Das würde heute nicht mehr gehen.
Ich war hier, ich habe es erlebt. Bin there, done that. Und das war wirklich so, das habe ich immer gemerkt, ich fand es so verrückt, wenn der Bahn um 17.02 Uhr gekommen ist. Weil für uns Brasilianer gibt es 17.02 Uhr nicht. 17 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr. Diese in dem dazwischen gibt es nicht so wirklich. Und wenn ich den Zug verpasst hätte, dann muss ich 1-2 Stunden warten, bis der nächste kam. Und dann war mein kompletter Tag durcheinander. Das heißt, wenn du schaffst, Domitila, ich habe so gedacht, Domitila, wenn du schaffst, pünktlich zu sein, die Welt steht dir offen. Du kannst alles sein, was du willst. Aber wenn du 2 Minuten verspätest, dann, egal was du machst, du kommst nicht mehr hinterher. Und das war die erste Lehre. Aber ich glaube wirklich und ohne zu übertreiben, ich habe seitdem in Deutschland, ich habe 2 Sachen in Deutschland gelernt, der mir unglaublich im Business weitergebracht hat. Die erste Sache war Zuverlässigkeit. Ich sage nicht, dass ich sage nicht mehr, was ich mag, sondern ich sage, was ich kann. Zum Beispiel, ich möchte mich mit meinen Freunden treffen und noch diese Abgabe machen und Berichterstattung. Aber ich schaffe es nicht. Und früher war immer mein Idealvorstellung, ja, wir sehen uns am See und dann kommen, ja, ich mache alles. Und ich war unzuverlässig. Und das ist ein ganz böses Gefühl in Deutschland, unzuverlässig zu sein. Ich mag nicht, das, mich so zu fühlen. Und da habe ich gelernt, Zuverlässigkeit. Und seitdem gibt es kein Komma und Aber. Und läuft richtig gut business-wise.
Gut bei dir. Okay.
Und die zweite Sache, was ich auch gelernt habe, dass mir richtig gut Business geholfen hat in Deutschland, war, du bist nicht, was du wert bist, du bist, was du verhandelst.
Okay.
Weil früher habe ich gesagt, ja, ich mache und ich helfe und wie viele wir gucken. Wenn du denkst, dass ich gute Arbeit geleistet habe, dann sagst du mir, ja? Und dann war immer nicht so passend.
Nein sagen hast du in Deutschland auch gelernt.
Und dann habe ich gelernt, Nein zu sagen. Und das, vor allem, dass nicht böse ist, Nein zu sagen, sondern es ist praktisch. Weil auf der Erde gibt es Ja und gibt es Nein. Und dann habe ich angefangen, Nein zu sagen, Prioritäten zu setzen und sagen, nein, guck mal, aber das hier hat dieser Wert. Denkst du nicht, dass wir es so machen können? Und ich habe Ja's bekommen. Das heißt, ich muss mich nur zutrauen und ein bisschen, bevor ich mit den Menschen spreche, vorbereiten. Das habe ich auch in Deutschland gelernt, weil ich bin spontan. Gut vorbereiten, zuverlässig, Nein sagen und dann lernen, was nicht nur was dein Wert ist, aber das auch zu kommunizieren. Das habe ich in Deutschland gelernt.
Ich brauche deine sprachlichen Erfahrungen mal. Und zwar das brasilianische Portugiesisch. Gibt es da einen Begriff für vorausschauend denken?
Nein. 2 Worte, das ich auf Deutsch gelernt habe. Und ich habe danach Therapie gebraucht. Eine war vorausschauend denken. Das habe ich gelernt, dass ich versucht habe, meinen deutschen Führerschein zu machen. Ich fahre kein Auto und ich habe keinen Führerschein. Unter anderem vorausschauend. Aber ich liebe es, vorausschauend denken. Das ist so stressfrei, das Leben. Wenn du, aber das ist auch ein Privileg. Das heißt, erst seitdem ich weiß, ich habe einen Job, das mir jeden Monat zahlt, dass ich Urlaub habe und ich darf aussuchen, wann, oh mein Gott, was für ein Luxus. Dann kann ich vorausschauend denken. Und früher war immer so Angst, werde ich morgen überleben oder nicht? Gibt es morgen genug zum Essen oder nicht? Gibt es morgen noch Job oder nicht? Gibt es Urlaub? Keine Ahnung, ob ich ein Leben haben werde. Und das ist gut. Und das andere Wort war Berührungsängste.
Okay.
Ich glaube, die wenigsten Sprachen auf der Erde kann man das übersetzen. Ja. Und das ist, weil ich werde nicht vergessen, ich war in Berlin, ich war während meines Studiums, war ich richtig Partygirl in Berlin unterwegs und ich war im IAM, das ist so eine Reggae-Party-Sache in Berlin. Und da bin ich häufig gegangen, weil das hat mich sehr an Brasilien erinnert. Das war so ein bisschen wie Strand mit alles verrückt, alle Farben, alle möglichen Leute da. Und dann war ich da, habe mich hingesetzt und eine Frau meinte zu mir, Entschuldigung, das ist gerade so heiß, das ist alles so eng, nicht böse sein, ich nehme ein bisschen Abstand. Und dann hat sie mir erklärt, das Wort Berührungsängste. Und ich dachte, ich hätte zu viel Bier getrunken oder Caipirinhas und bin am nächsten Tag wach geworden mit diesem Wort in meinem Kopf und habe gegoogelt und ich wollte am liebsten meine Masterarbeit darüber schreiben.
Wundert es mich nach der bisherigen Beschreibung und den bisherigen Erfahrungen, dass SWR1 Leutegast Domitila Barros eine Krone hat? Nein, natürlich nicht. Du hast eine Krone, nämlich die der Miss Germany 2022. Wo ist das Stück?
Ja, das war im Herbst 2022, Februar, bin ich tatsächlich die erste Migrantin und erste Woman of Color, der Miss Germany gewählt wurde. Und ich finde mega schön zu sagen, gewählt.
aber nach fast 100 Jahren, die diesen Wettbewerb gibt es so lang schon, die erste Migrantin of Color, People of Color, dunkelhäutige Person, das ist dann aber schon fast eher traurig und bitter, oder?
Ja, da, beziehungsweise auf einer Seite lieber spät als nie.
Das stimmt.
Und für mich war auch gut, weil ich konnte dadurch auch eine ganz andere Reichweite erreichen von Menschen, die sich dann auch mit solchen Themen auseinandersetzen, wie soziale Gerechtigkeit, Diversität. Und ich fand, das war in dem Sinn eine gute Sache, dass die sich geändert haben und jetzt auch eine Domitila daran teilnehmen kann. Und ich fand auch, wie gesagt, richtig schön, weil mein Hauptziel war, Top 30 zu werden, damit ich in Deutschland auch ein bisschen mehr Mitspracherechte bekomme, weil ich wusste, ich würde ein bisschen bekannter werden und dadurch konnte ich vielleicht mich mehr einbringen. Und es war sehr, sehr überrascht, als ich dann, ich habe nur geheult, bin hingefallen, als ich gecheckt habe, dass ich bin gewählt worden. Das hat mir ganz, ganz viel Hoffnung mitgegeben und das war ein sehr, sehr schöner Abend.
So temperamentvoll, wie du dich bewegst, würde sich die Krone keine 3 Minuten auf dem Kopf halten. Wo ist die Krone?
Deshalb habe ich sie nicht. Ich habe die Krone nicht, ich habe die Schärpe nicht, ich habe das, den Titel habe ich. Ja. Aber die Krone habe ich in der Favela hinterlassen. Mhm. Und es gibt die Mädels in dieser Favela in Schusslinien, wo meine Eltern das Straßenkinderprojekt kam haben und die leben alle, wie gesagt, ne, mehr als in extremer Armut. Und ich finde wichtig, dass auch die träumen lernen. Und ich denke, wenn die einen Gegenstand haben, wo die anfassen können, von jemandem, der daher kam, durch Bildung und harte Arbeit geschafft hat, so eine Persönlichkeit in der Welt zu werden, erhoffe ich mir, dass die ganz viel machen und ich bald in Rente gehen kann, weil die nächste Generation alles übernimmt.
Du sagst ja auch, dass Bildung dein Schlüssel war, um aus der Favela rauszukommen. Die Miss Germany ist nicht deine Auszeichnung, auf die du am meisten stolz bist, sondern welche ist es?
Tatsächlich, ich bin unglaublich stolz, dass ich muss die Geschichte erst erzählen, das fing so damit an. Meinen ersten Computer habe ich bekommen, als ich meinen Master angefangen habe.
Und zu Ende gebracht.
Ich habe mein Master abgeschlossen. Und ich habe mein erstes Handy in 24 Raten gekauft, als ich meinen Bachelor in Brasilien angefangen habe. Und ich habe immer alles, was ich in Brasilien, der Favela gelebt habe oder wo durch die Welt ich gehe, immer geteilt von meinem Point of View. Ich fand immer wichtig, die Narrative zu verändern. Und ich dachte, wie kann ich verändern, wenn ich nicht erzähle oder schreibe? Und ich bin dann in dem Jahr 2022 Miss Germany geworden. In dem Jahr 2023 habe ich in den großen Reality Show der Welt teilgenommen. Und ich habe nur über Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gesprochen, bin richtig auf den Nerven gegangen von den Zuschauern. Und dann, als ich rauskam, war ein Brief bei mir und das ist mein großer Stolz heute. Ich bin letztes Jahr, in dem Jahr 2023, in dem Cannes Film Festival awarded worden als einflussreichste Persönlichkeit on Social Media an der Kategorie Nachhaltigkeit.
Okay.
Und in der Kategorie Best Age zum Beispiel hat die Mutter von Elon Musk gewonnen, Maya Musk. Mhm. Und war das Mädchen, die in Schusslinien geboren und aufgewachsen ist und mit dieser Ratenzahlung von 24 Raten das erste Handy gekauft hat, um in die Welt, im Internet zu zeigen, wie das Leben auf der, an ihrer Seite der Erde ist. Auf einmal neben der Mutter von Elon Musk zu sitzen, in ein Hotel, wo die Frau von Cristiano Ronaldo und alle Leute, ich noch vom Fernseher kenne, zu sein. Und aufgrund dessen, dass ich mich 24 Jahre für diese Themen unermüdlich auseinandergesetzt habe, macht mich sehr stolz. Weil
das hört man.
Ich dachte, keiner hat es gesehen, es wird nicht gesehen, es hat keinen Wert. Aber ich habe trotzdem gemacht. Ich habe schon gearbeitet als Influencerin, als es kein Internet gab. Und ich werde in 2 Wochen 40 und jetzt kann ich mit einem gutes Gefühl mich von meiner Rente vorhanden. Ich werde nicht jetzt eine Rente gehen, aber ich kann mit einem gutes Gefühl einen großen Kreis abschließen, weißt du, indem ich sage, ich war da, ich habe es getan, wer gesehen haben müsste, hat es gesehen und ich habe gestanden, als ich in Cannes war, was für ein Impact ich erreicht habe, weil ich habe das erste Mal, dass über Straßenkinder auf Arabisch in einem Magazin geschrieben wurde, war in einem Interview, das ich gegeben habe. Es gibt Länder, die wissen noch nicht mal, wie in anderen Ländern Menschen leben können. Und ich wollte Miss Germany, ich wollte das alles sein, nur damit ich auch die Möglichkeit habe, diese Geschichte zu erzählen und ein bisschen bunter zu machen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, 2 deutsche TV-Shows nach Brasilien zu bringen und zu zeigen, woher ich komme, wie die Menschen dort leben. Und die ursprüngliche Idee war, Domitila, wir wollen deine Beauty-Routine aufnehmen. Mhm. Und ich meinte, ich zeige dir aber meine echte Routine. Und die haben zugesagt. Und die sind mitgekommen. Und als Ergebnisse bin ich nicht nur süß im Fernseher zu sehen, sondern hat ein Herz für Kinder das Straßenkinderprojekt komplett renoviert. Und das ist, woran ich glaube. Ich glaube, es gibt viele gute Menschen da draußen, die wollen sich einbringen, die wollen auch glauben, dass gut sein lohnt sich. Und ich möchte, dass die wissen, das gibt's noch mehr und dass wir uns verbinden. Auch wenn nicht verbunden, auch jeder in seine Ecke. Aber das möchte ich verbreiten. Dieses hoffnungsvolles Gefühl, dass gut sein lohnt sich. Vor allem in Generation von Mobbing, wo die Leute noch weniger Akzeptanz haben.
Da sitzen wir hier fast 2 Stunden in S-Ferns Leute, Domitila und ich. Und am Ende der Sendung sagst du mir, dass sich dein Name eigentlich nicht Baros ausspricht, so wie ich es die ganze Zeit sagte, sondern Barosch. Domitila Barosch, Schlussrunde mit dir. Es sind Reaktionen reingekommen. Zu Beginn mal etwas, was du am Anfang der Sendung erzählt hast, nämlich, dass du die Erfahrung gemacht hattest Anfang der Woche, dass dich eine Frau aufgefordert hatte, den Platz in der Bahn für sie freizumachen. Dazu hat sich Heinz-Peter Kuhlmann aus Rockenberg gemeldet. Fragen Sie doch Frau Barosch mal bitte, wie alt die Dame wohl gewesen sein mag, die sie im Zug zum Aufstehen aufgefordert hat. Zu meiner Jugendzeit war es in Deutschland noch ganz selbstverständlich, dass ein jüngerer Fahrgast seinem älteren Mitbürger bei Bedarf seinen Platz angeboten hat. Darum ging es aber nicht.
Nee, und das ist auch so, dass meine Eltern mir das auch super gut beigebracht haben. In Brasilien ist nicht nur so, dass wir aufstehen vor ältere Menschen, sondern wenn ich in der Straße laufe und eine ältere Frau oder Mann gesehen habe, ich habe denen sogar nach deren Segen gefragt. So bin ich schon groß geworden. Die Frau war hochwahrscheinlich sogar jünger als ich. Da gehe ich stark davon aus.
Und sie wollte, sie hat gesagt,
und
sie
es ging um Steuer und okay. Wer Steuer zahlt, beziehungsweise es gibt, das hat sie nicht gesagt, das ist jetzt meine Interpretation. Weil es gibt ein Viral-Video von TikTok, der sagt, man ist richtig reich, wenn ein so viele Millionen Euro Transport dich abholt zur Arbeit. Das ist bei TikTok viral gegangen. Und der Deutsche Bank ist extrem viel wert im Millionenbereich. Und ich werde in dem Tag auch von der Deutschen Bahn abgeholt. Und der Deutsche Bahn wird unter... aber jetzt ist so, was der Frau gesagt hat, nicht meine Interpretation. Was sie sagte war, ich sollte gefährlichst aufstehen, weil es war voll der Zug und sie als Steuerzahlerin Präferenz hätte. Und da habe ich als Gegenargument einfach sie daran erinnert, dass auch ich Steuerzahlerin bin.
Was du ja eigentlich nicht müsstest, du musst ja nicht gleich in so einen Rechtfertigungsmodus gehen. So, ich kann dir sagen, Erfahrung habe ich auch schon gemacht, du wahrscheinlich auch schon häufiger, man kann nicht von allen gemocht werden. Moigan aus Ulm hat sich gemeldet und hat einfach nur geschrieben, was für eine nervige Frau. Das gehört dann leider auch dazu. Und Andrea aus Stuttgart hat geschrieben, ich stelle gerade fest, dass Domitila vielleicht die portugiesische Sprache nicht beherrscht. Selbstverständlich gibt es das Wort vorausschauend denken auf Portugiesisch. Nicht alle Brasilianer sind so, wie du sie beschreibst. Es tut mir leid, schreibt sie. Einige Sachen stimmen nicht wirklich, wie sie die Leute in Brasilien beschreibt. So schade findet sie das.
Ja, und ich möchte was dazu sagen.
Sehr gerne.
Und ich fange an mit dem Kapitel 5 von meinem Buch. Mhm. Und das lautet, wo Wut ist, da sind auch Energie und Vitalität. Und das wünsche ich dir, dass du deine Wut umwandeln kannst in glückliche Momente und Vitalität. Und zu dem Thema Brasilien, was ich dazu sagen kann, ist, umso mehr bin ich dankbar, dass ich, Domitila Barros, aus Schusslinien, geboren und aufgewachsen in der Favela, meine eigene Geschichte von meiner Perspektive in einem Buch schreiben durfte, die letzten Wochenende tatsächlich in der Platz 1 von Amazon Bestseller in der Kategorie Hispanisch und Lateinamerikanische Biografien steht. Als brasilianische Frau, die meine eigene Geschichte gelebt und geschrieben hatte, bin ich sehr dankbar für dein Feedback, weil das erinnert mich, wie wichtig ist, Raum und Narrativen zu übernehmen. Weil wenn wir nicht machen, es wird jemand anderes das tun.
Randolf Gessler aus Marbach hat geschrieben, sehr geehrte Frau Barosch, ich folge Ihnen auf Facebook und Instagram, auch wenn ich mit manchen Sachen als ernsthafter, älterer Herr vielleicht nicht so zu Ihrem Klientel zähle, aber alleine Ihre soziale Haltung und Ihre Aktivitäten für die Schwächeren der menschlichen Gesellschaft rechtfertigen jeden Daumen hoch. Mit den besten Grüßen, Randolf Gessler. Das mal für dich. Klaus Wachowski aus Karlsruhe hat geschrieben, meine Schwester war in Recife, deiner Geburtsstadt, als Entwicklungshelferin. Gut zu erfahren, dass sich solche Tätigkeiten auch auszahlen, dass sie Wirkung haben. Man glaubt doch immer an die Menschen. Das bestätigst du wahrscheinlich genauso. Es wird ja einigen Kabarettisten vorgeworfen, hat Mitch geschrieben, dass wir Menschen aus dem Ausland fragen, woher sie kommen. Das sei genauso diskriminierend wie ein Kompliment zu machen, wenn jemand gut Deutsch spricht. Was sagst du dazu?
Ich habe tatsächlich in dem Buch auch darüber geschrieben, teilweise. Und ich merkte bei mir, dass als ich studiert habe, die Frage, die ich am häufigsten bekam, noch bevor ich, woher du kommst, war, was machst du?
Die ist noch nerviger.
Und das war für mich noch nerviger, weil das hat mir das Gefühl gegeben, ich muss was ganz herausragend tun, damit ich meine Daseinberechtigung habe. Und das hat ich mich unter Druck gesetzt, weil ich wollte einfach, wegen ich bin genug und so.
Das bist du definitiv. Also da muss man nicht nur irgendwas, das ist aber bei jedem Menschen so. Das muss man nicht davon abhängig machen, was jemand macht. Uli Betting hat geschrieben, war auch in Favelas unterwegs, spricht auch Portugiesisch und meinte, das Einzige, wovor er Angst hatte, das ist deckungsgleich mit deiner Erfahrung, war tatsächlich dort die Polizei. Klaus-Dieter Meister aus Ostfildern. Meine Frau kommt aus Bolivien und wir haben hier viele brasilianische Freunde und alles, was du erzählst, Domitila, das sehe ich auch bei meiner Frau. Immer freundlich, lieb, jetzt auch pünktlich mit den deutschen Erfahrungen und das Wort Berührungsangst, meint er, das kannte sie auch nicht, seine Frau. Und zum Abschluss, das gebe ich dir noch mit. Liebe Domitila, du bist eine wunderbare Frau, du bist ein Erdenengel und du wirst noch vielen Menschen auf der Welt helfen können, da bin ich mir sicher. Danke für dein Sein, bleib geschützt, Katrin.
Oh, Katrin, du bist ein Engel. Ich bräuchte das definitiv zu hören. Und Katrin, ich sage dir ganz direkt und ganz persönlich, und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für der von Facebook, Instagram, wie heißt der? Ich habe den Namen nicht, der geschrieben hat, dass er mich bei Facebook und Instagram folgt.
Ranolf,
du gehörst definitiv zu meiner Zielgruppe. Guck, was für ein schönes Herz du hast. Es geht genau darum. Und die Leute unterschätzen der Power von Kommentaren, Social Media und Feedbacks. Deshalb, ich nehme alle nicht zum Herz, aber ich nehme alle wahr und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für jeden, der mir ein bisschen Zuspruch gegeben hat, weil der Weg ist sehr oft sehr düster und wenn ihr mir ein bisschen Licht schenkt, macht mir definitiv den Alltag leichter. Dafür meinen herzlichen Dank von ganzem Herzen.
Domitila, ich sag danke, dass du hier warst in SWR1 Leute und das war SWR1 Leute mit Jens Wolters. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Wiedersehen!
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.